Vom Kriegsdienstverweigerer zum Reservisten. Muss Pazifismus neu gedacht werden? Krieg, Kampf, Wehrhaftigkeit. Solche Begriffe haben deutsche Verteidigungsminister lange gemieden. Seit nicht weit von uns entfernt ein erbitterter Gegner unseres freiheitlichen Systems einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, hat sich das geändert. Und weil Experten und Politiker glauben, dass Russland nicht in der Ukraine Halt machen, sondern über kurz oder lang auch NATO-Gebiet angreifen könnte, wird die Bundeswehr neu aufgestellt. Dabei geht es nicht nur um Waffen, es geht auch um Personal, um deutlich mehr Soldatinnen und Soldaten. Zum Aufwuchs soll auch der neue Freiwillige Wehrdienst beitragen. Das Interesse daran ist bisher allerdings gering. Die Anträge auf Kriegsdienstverweigerung dagegen waren allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres 3-mal höher als 2025. Einer, der sich anders entschieden hat, ist der Theologe und Autor Steven Anpalagan.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB 24.
Guten Tag, Herr Anpalagan.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Anpalagan, Sie haben den Wehrdienst einst aus Gewissensgründen verweigert. Mit Anfang 40 haben Sie diese Entscheidung dann widerrufen. Was bewerten Sie denn heute anders als mit Anfang 20?
Also, ich würde sagen, ich war mit Anfang 20 ein anderer Mensch, als ich es jetzt bin, mit Anfang 40. Ich würde auch sagen, dass die politische und globale Lage eine andere ist, heute mit 2026 als mit 2003. Und es gibt auch tatsächlich den ein oder anderen ganz persönlichen familiären Grund, der damit reingespielt hat. Fangen wir mal mit dem Letzteren an. Mein Vater ist sehr krank geworden. Der ist dement und im Pflegegrad 5. Meine Mutter und ich pflegen ihn und haben feststellen müssen, wie schnell diese Krankheit fortschreitet. Und es hat mich ehrlicherweise auch ein bisschen kalt erwischt. Und im Zusammenhang mit dem, was Sie ja auch schon jetzt angezeigt haben, dem russischen Angriff auf die Ukraine, der Auseinandersetzung um Verteidigungsfähigkeit, um Bündnistreue, um Solidarität und um die Frage, wie wir uns verhalten, sollten wir eines Tages angegriffen werden, wie wir uns verhalten, wenn NATO-Territorium oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angegriffen wird und wir dann in eine Bündnispflicht kommen und im Prinzip auch Kriegspartei werden, war dieses eine Lebensereignis, nämlich die Krankheit meines Vaters, so, dass ich mich gefragt habe, was mache ich denn mit dem? Wir haben ja alle unterschiedliche Optionen und Pläne, was passiert, sollte es zu irgendeiner Art von militärischem Konflikt kommen. Und eine Option ist ja immer, wir gehen oder wir fliehen oder wir verschwinden. Ich habe mehrere Menschen gehört, die gesagt haben, ich habe irgendwie ein Haus in Südafrika oder in Australien oder ganz woanders. Und da könnte ich dann die Familie einpacken und hingehen. Und ich habe dann festgestellt, ja, mit diesem Vater werde ich nirgendwo mehr hingehen. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, war, was passiert eigentlich mit all den Menschen, die krank sind, eine Behinderung haben, die arm sind, die nicht mobil sind? Die werden immer hier bleiben. Und was geschieht mit diesen Menschen? Also dieser eine ganz persönliche Teil, der hat in mir stark gewirkt. Dann muss ich dazu sagen, ja klar, die globale Lage hat sich verändert. Wir hatten immer schon Krieg und kriegerische Auseinandersetzungen. Wir hatten Diktatur und Autokratien in Europa. Wir hatten in Jugoslawien den Völkermord Ende der 90er Jahre. Und trotzdem gab es irgendwie eine gefestigte Vorstellung davon, dass wir als westliches, transatlantisches, im NATO-Gebiet geschütztes Bündnis und als Land in diesem Bündnis sicher sind vor Angriffen, dass wir eine Weltordnung haben, in der all diese Staaten, die nordamerikanischen als auch die westeuropäischen, zusammenhalten und sich gegenseitig schützen und beschützen. Und mit einem US-amerikanischen Präsidenten, der diesen Schutz nicht nur in Frage stellt, sondern auch noch offen damit droht, Europa anzugreifen, um sich Grönland zu nehmen, also einen NATO-Partner, ein Mitglied der Europäischen Union und tatsächlich auch US-amerikanische Interessen geltend macht, gegenüber dieser Region ist auch das geopolitisch natürlich vollkommen pulverisiert.
Herr Anpalagan, Ihre persönlichen Motive und Ihre Überlegungen zur Bedrohungslage kann ich nachvollziehen. Aber wie steht es um Diplomatie? Wie steht es um das Bemühen um friedliche Konfliktbewältigung?
Also Diplomatie hat immer einen Platz und immer einen Raum. Wir werden niemals aufhören, können, miteinander zu sprechen und zu überlegen, was gute und kluge Methoden sind, um miteinander umzugehen. Wir Deutschen haben lange gedacht, dass wenn wir eine Welt und eine Weltordnung haben, in der alle möglichen und alle nur erdenklichen Länder miteinander durch Handel vernetzt sind, wenn logistische und Infrastruktur und sonstige Interessen ineinander greifen, dass Länder einander nicht angreifen werden, weil sie sich dann damit ja gewissermaßen selbst ins Knie schießen. Dieser Wunsch, dieser sehr fromme Wunsch, hat den realen und realistischen Gegebenheiten nicht standgehalten.
Jetzt sind wir schon in der internationalen Sicherheitspolitik. Ich möchte aber gerne bei Ihnen persönlich bleiben und mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Aus welchen Gründen haben Sie eigentlich als junger Mann verweigert?
Ich bin mit meinen Eltern in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre nach Deutschland gekommen. Ich bin in den 80ern und 90ern in Deutschland aufgewachsen und ich habe im Jahr 2000 die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Das muss man wissen, um einen ganz wichtigen Teil oder einen Teilaspekt meiner Kriegsdienstverweigerung zu verstehen. Ich bin in den 90ern aufgewachsen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und meine Eltern und ich und eigentlich fast alle, die in irgendeiner Form als Kriegsflüchtlinge oder als Migranten oder Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, haben miterlebt, wie Anfang der 90er Jahre die Wohnhäuser und Flüchtlingsunterkünfte brannten. Die haben Rostock-Lichtenhagen miterlebt, sie haben Hoyerswerda miterlebt, sie haben die Brandstiftung in Solingen auf das Wohnhaus der Familie Gensch miterlebt, in Mölln miterlebt. All die sogenannten Baseballschlägerjahre in weiten Teilen Ostdeutschlands miterlebt, die Hetzjagden in Mügeln und so. Kinderstadt Inder wurde postuliert, in Hessen sollten die Bewohner gegen Ausländer unterschreiben. Das alles ist Teil einer wichtigen Feststellung und auch einer Wirklichkeit, die Menschen mit sogenannter Zuwanderungsgeschichte und Migrationshintergrund erlebt haben. Und dann entscheide ich mich, 2000 Deutscher zu werden. Und zwei Wochen später kommt der, ja, Musterungsbescheid. Ich habe Deutschland immer als meine Heimat verstanden. Ich habe die Deutschen immer als meine Landsleute und Mitmenschen gesehen. Aber ich habe mich sehr schwer getan, dieses Land mit der Waffe zu verteidigen, zumal ich nicht genau wusste, was ich verteidigen soll. Und ich mir sehr sicher war, dass nicht unbedingt alle immer mich auch als Landsmann sehen oder als Teil ihrer eigenen Heimat. Das war schon auch ein wichtiger Grund. Der zweite war, dass ich da auch schon gläubiger Christ war. Ich war Mitglied einer evangelischen Gemeinde. Ich habe später entschieden, evangelische Theologie zu studieren. Und dieser ganze pazifistische Entwurf, der war mir wichtig, zu sagen, wir müssen diplomatische Lösungen finden. Militärische Lösungen sind nicht immer nur die einzigen klugen Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten, wenn es um Außenpolitik geht.
Sie haben ja mit dem Widerruf Ihrer Verweigerung dann einen Schlussstrich unter eine Haltung gezogen, die, so verstehe ich das jedenfalls, für Sie lange unverbrüchlich war. Hat das wehgetan?
Ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man verliert seine politische Heimat. Man verliert auch den Grip an seinen politischen Überzeugungen und Gewissensentscheidungen, nämlich, dass man sich selbst nie zum Teil einer militarisierten Gesellschaft macht, dass man selbst nie Zugewinnung oder sich selbst nie in eine Position versetzt, in der man diesen militärischen Dingen zustimmt. Und das war für mich etwas, was mich selbst und auch meine Identität und auch meinen Platz in dieser Gesellschaft definiert hat. Aber ich habe damals schon gedacht, das kann auch nicht alles sein. Auch damals, als ich den Kriegsdienst verweigert habe, habe ich festgestellt, ja, der Völkermord in Jugoslawien findet statt und die einzige Möglichkeit, ihn zu beenden und seine Täter und Urheber zur Rechenschaft zu ziehen, ist ein militärischer Eingriff. Das heißt, Frieden, wie Joschka Fischer dann auf dem Parteitag sagte, bevor er mit so einem Farbbeutel irgendwie beworfen wurde, kann ja nur bestehen, wenn Menschen nicht getötet werden, wenn Männer nicht gefoltert werden, wenn Frauen nicht vergewaltigt werden, wenn Kinder nicht verschleppt werden. Etwas, was wir heute in der Ukraine eben genauso sehen. Und dem ausschließlich mit Diplomatie und Freundlichkeiten und Verhandlungen zu begegnen, da daran habe ich ehrlicherweise auch damals schon nicht wirklich geglaubt.
Also Wehrhaftigkeit ist auch ein Akt der Nächstenliebe?
Wir haben ja in Artikel 5 des NATO-Vertrags und in Artikel 42 des Einigungsvertrags der Europäischen Union glasklare Regeln der Bündnissolidarität und der Bündnistreue. Wenn ein Land in Europa, wenn ein europäisches Nachbarland angegriffen wird, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ich liefere 5000 Helme und jetzt schaut mal, wie er selber da rauskommt. Ich habe mich, als das passiert ist, wirklich in Grund und Boden geschämt. Wir müssen doch solidarisch sein und uns an die Seite derjenigen stellen, die angegriffen werden.
Wie sehen Sie denn dann Folgendes? Ende Juni gab es eine erste Bilanz der Fragebogenaktion zur Wehrerfassung. Und jeder fünfte junge Mann, der angeschrieben worden ist in diesem ersten halben Jahr, war laut Bundeswehr durchaus interessiert, sich freiwillig zu melden. Aber das Interesse ist nicht sehr ausgeprägt. Was haben Sie eine Erklärung dafür, wenn Sie das so brennend empfinden, dass wir durchaus wehrhaft sein müssen, auch einstehen müssen für andere? Warum gibt es in unserer Gesellschaft und gerade unter jungen Menschen so wenig Interesse oder so wenig Bereitschaft dazu?
Dass wir uns an den entscheidenden Stellen schwer tun mit Solidarität, das ist ja nicht etwas, was wir nur den jungen Menschen umhängen können. Wäre ich ein junger Mensch in der heutigen Zeit, würde ich mich genauso schwer tun. Ich würde es aus sehr eigenen Perspektiven heraus nicht verstehen, warum ich jetzt zur militärischen Verteidigung dieses Landes herangezogen werde, während jede einzelne politische Maßnahme der vergangenen Jahre darauf abzielt, mir und meiner Generation das Leben so schlimm wie möglich zu machen. Wenn Klimapolitik, wenn Haushaltspolitik, wenn Sozialpolitik, wenn Bildungspolitik, wenn Digitalpolitik, wenn Wohnraum, Arbeitsmarktpolitik, wenn alles das so gestaltet ist, dass es den älteren Generationen besser geht als den jüngeren, wenn die Ressourcen, die wir haben, derart ungleich verteilt werden, wenn eine Bildungsministerin sagt, ja, ihr braucht kein BAföG, ihr könnt ja auch arbeiten gehen, die selber übrigens eine Form von Unterstützungsleistung erhalten hat, die auch staatlich finanziert ist, dann käme ich mir als junger Mensch ehrlicherweise auch ein bisschen vereimert vor. Und dann kann ich schon verstehen, dass die Frage, was soll ich denn verteidigen in einem Land, das sich so unsolidarisch mir selbst gegenüber verhält, dass diese Frage der ein oder andere eben so beantwortet.
Ja, aber die Freiheit zum Beispiel, die diese jungen Menschen hier genießen, auch die Meinungsfreiheit, die Freiheit zu protestieren eben genau dagegen, das ist ja auch eine Errungenschaft und die ist unteilbar. Die genießen sie auch. Ist das nicht etwas, was man verteidigen muss?
Es ist ja eine Gleichzeitigkeit der Dinge. Wir müssen für das, was wir haben wollen, kämpfen. Wir müssen das, was wir als wichtig erachten, verteidigen. Und gleichzeitig können wir nicht so generationenungerecht handeln. Und die Frage, die sich jetzt bei der Wehrpflicht oder Verteidigungsfähigkeit stellt, warum sollen denn nur die Jungen herangezogen werden? Warum machen wir eine Wehrpflicht bis 65? Und ziehen Männer wie Frauen einfach alle ein für ein Jahr, weil wir eine globale Krise und eine militärische und sicherheitspolitische Herausforderung haben. Und diese Frage ist ja auch eine, die wir ganz selten nur stellen.
Also, ich glaube, sie wird inzwischen etwas häufiger gestellt, insbesondere bei der Bundeswehr, denn da gibt es eine Reserve, für die Sie sich ja, glaube ich, auch gemeldet haben, oder?
Ich habe zwei Dinge getan. Also ich habe sogar drei Dinge getan in diesem Zusammenhang. Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe Zivildienst geleistet. Ich habe ein Jahr meines Lebens diesem Land und seinen Menschen geopfert. Ich habe mich in den Dienst dieses Landes gestellt und mit meinen Mitmenschen zusammen in der Bergischen Diakonie gearbeitet für ein Honorar oder für ein Sold. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das beinahe zu vernachlässigen ist. Und werde zudem noch etwas tun. Ich habe meine Kriegsdienstverweigerung widerrufen und ich habe mich zur Reserve gemeldet bei der Bundeswehr. Jetzt geht es ja nicht nur darum, dass wir genügend Menschen finden, die bereit sind, dieses Land zu verteidigen, sondern wir müssen ja auch die Strukturen, die existieren, so hinbekommen, dass wir verteidigungsfähig sind. Das gilt für die Beschaffung, das gilt für die Rekrutierung, das gilt für den Umgang mit Soldatinnen und Soldaten. Und da gibt es ja auch den einen oder anderen Vorfall und Zwischenfall, wo man sich auch als Eltern fragen kann, ist das eine sichere Umgebung, um meine Töchter und meine Söhne hinzuschicken? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass all diese Dinge auch vernachlässigt werden, obwohl sie so wahnsinnig wichtig sind.
Sollte denn, was sollte der Staat tun? Oder ist eigentlich überhaupt nur der allein gefragt? Sollte der stärker auf junge Leute zugehen? Sollte er sicherheitspolitisch mit ihnen reden? Was würden Sie vorschlagen, wenn Sie gefragt würden?
Wenn eine politische Führung sich vorne hinstellt und von morgens bis abends erklärt, dass die jungen Leute faul sind und doof und den ganzen Tag am Telefon hängen und sich nicht konzentrieren können und wir sie irgendwie härter an die Kandare nehmen können, dann würde ich als junger Mensch sagen, weißt du was, mach deinen Scheiß einfach alleine. Das ist vielleicht eine ganz grundlegende Art der Kommunikation, da brauchen sie auch nicht viel studiert haben. Da können sie vielleicht mal vorne anfangen, sich selber an der Nase fassen, überlegen, wie spreche ich zu den Menschen, die ich eigentlich zu repräsentieren verpflichtet bin. Und das Zweite ist, wie überzeuge ich Menschen, dass wir etwas Wichtiges hier haben, was es zu verteidigen gilt? Und bin ich denn wirklich ein Vorbild für Menschenrecht, Gleichbehandlung, Minderheitenschutz und alledem? Also da beißt sich die Katze einfach in den Schwanz. Wenn sie sich wirklich regelmäßig benehmen wie eine offene Hose, dann können sie sich nicht vorne hinstellen und ethisch-moralische Ansprachen halten und die anderen in diesem Land, ob jetzt ältere oder jüngere Menschen, dazu verpflichten oder irgendwie versuchen, sie zu überzeugen, für das Richtige zu kämpfen. Und das ist ganz, ganz wichtig, was sie mich fragen. Aber was halt nicht geht, ist zum einen anzuzeigen, dass die jungen Leute offensichtlich keine Lust haben, sich diesem Land zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig aber irgendwie anzuzeigen, dass dieses Land jetzt nicht unbedingt sich überschlägt darin, Politik für die Interessen junger Generationen zu machen, dann ist offenkundig, dass wir ein Problem haben. Das sagt der Kanzler selbst. Er sagt es selbst in seiner Kommunikation und Ansprache gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Dann können wir ihn nicht aus der Verantwortung nehmen. Er ist ja immerhin mindestens hauptberuflich Bundeskanzler dieser Bundesrepublik Deutschland und im militärischen Konfliktfall auch Oberbefehlshaber der Armee. Da würde ich mir wünschen, dass es eine politische und militärische Führung gibt, die als Vorbildfunktion in diesem Land dienen kann. Und dann natürlich gibt es Menschen, die mit hohem Einsatz, mit hohem Engagement, mit einem hohen ethisch-moralischen Ethos und Pathos auf die Menschen zugehen und sie versuchen zu überzeugen. Aber das muss eben in der Breite passieren und es muss auch in der Spitze passieren. Und sobald es an einer dieser beiden Punkte oder an einer dieser beiden Flächen nicht geschieht oder nicht hinreichend geschieht, dann passiert das, was halt gerade ist. Es ist eine Abstimmung mit Füßen. Und wenn sie die Leute nicht überzeugen, dann passiert es halt nicht. Und wie sagte der wunderbare Konrad Adenauer auch so schön, sie müssen mit den Menschen arbeiten, die da sind. Andere gibt es halt nicht.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass es Ihnen, als Sie hierher zogen, schwer fiel, sich zu identifizieren. Das scheint dann, aber so wie Sie es schildern, auch dieser Generation von 20-Jährigen aufwärts so zu gehen. Also sich nicht identifizieren zu können mit einem Land, das Sie nun aufgerufen sind zu verteidigen.
Ich tue mich schwer, diese Frage substanziell zu beantworten. Ich bin ja gar nicht mehr 20, weder tatsächlich noch optisch noch in irgendeiner anderen Form. Aber diese Gleichzeitigkeit findet ja statt. Zum einen ist die Zahl der Kriegsdienstverweigerungen in die Höhe geschnellt, aber die Zahl derjenigen, die sich eben auch bei der Bundeswehr anmelden, ist auch gestiegen. Das sind ja zwei wichtige Wahrheiten, die wir beide gleichermaßen erzählen müssen. Das heißt, die Maßnahmen sind nicht für die Katz. Diese Fragebögen, die an Männer und oder junge Männer und junge Frauen versendet werden, die sind ja nicht umsonst, sondern erreichen Menschen. Wir schaffen es tatsächlich auch, eine Zunahme von Menschen, die sich für die Bundeswehr entscheiden, zu erreichen. Aber diese anderen Dinge, die sind wahnsinnig wichtig. Und ich spreche da gar nicht so sehr als politisch interessierter Mensch, sondern ich spreche da als jemand, der anderthalb Jahrzehnte auch in der Wirtschaft gearbeitet hat. Und zwar als Leiter der Personalabteilung, der sich enorm viel mit Fragen der Führung auseinandersetzen musste oder mit der Personal- und Organisationsentwicklung, der, ich sage das jetzt mal, irgendwie 7 Jahre als Unternehmensberater in einem Porsche-Konzern gearbeitet hat und andere Unternehmen auch beraten hat, der selber irgendwie Personalleitung innehatte. Ich weiß, dass sie Menschen nicht zwingen können. Sie können Anweisungen erteilen. Aber selbst in Organisationen wie der Polizei oder der Bundeswehr, wo wir ja ein glücklicherweise demokratisches Führungsverständnis haben, wird es wahnsinnig schwer, wenn sie Menschen nicht überzeugen und ihnen nicht wirklich genau anzeigen, wofür sie eigentlich die Dinge tun, für welche Sache sie sich einsetzen und wofür sie eigentlich kämpfen sollen.
Herr Anpalagan, Sie haben sich zur Reserve gemeldet. Was bedeutet das jetzt? Sie würden also im Notfall auch mit der Waffe kämpfen?
Das ist ja das, was das Militär von anderen Institutionen unterscheidet. Es geht um die militärische Verteidigung. Jetzt ist ja das Militär aber wiederum nicht, besteht ja nicht nur aus kämpfenden Einheiten, sondern hat ja ganz, ganz viele unterschiedliche Funktionen, von Personal über Logistik, über Sanitätsdienste, bis hin zur Blaskapelle, bis hin zu den Seelsorgern im Militär. Und es ist halt wichtig, dass man diese Organisation und auch diese komplexe und atmende Organisation als solche versteht, denn ohne diese einzelnen Elemente kann eine solche komplexe Einheit und Organisation und Apparatur wie die Bundeswehr halt nicht bestehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in unsere Köpfe bekommen müssen. An diesen unterschiedlichen Stellen werden Menschen gebraucht. Es werden Menschen gebraucht in der IT und in der Digitalisierung. Kriege sehen nicht mehr so aus, wie wir sie vielleicht noch irgendwie aus den Weltkriegsbildern irgendwie im Kopf haben. Menschen im Trenchcoat, in irgendwelchen Schützengräben. Wir haben digitalisierte Angriffe. Wir befinden uns bereits im hybriden Krieg mit Russland, wo Desinformationskampagnen, Sabotageakte, Morde wie im Berliner Tiergarten bereits stattfinden und eine Rolle spielen. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und da reicht es nicht einfach zu sagen, okay, G36 schießt irgendwie immer nur schief und um Ecke und folgende Fregatte bauen wir nicht und der Eurofighter ist gescheitert und hier ist irgendwas und da ist irgendwas, sondern wir müssen an unterschiedlichen Stellen überlegen, wie wir wehrhaft bleiben. Das gilt übrigens ja nicht nur für die äußere, sondern auch für die innere Sicherheit, aber das ist sicherlich nochmal ein Titel für eine andere Sendung.
Heißt auch, dass die Gesellschaft resilienter werden muss. Auch das ein Thema für eine andere Sendung. Aber zum Schluss eine Frage noch, Herr Anpalagan. Mit Ihrem Widerruf haben Sie ein sehr starkes persönliches Zeichen gesetzt. Glauben Sie denn, dass die deutsche Zivilgesellschaft ihr Verhältnis zu Krieg und Frieden ähnlich ändern wird? Und damit meine ich nicht nur die jungen Leute, sondern auch die älteren.
Es ist gut, dass Sie das genauso fragen, weil zum einen glaube ich, dass wir also ganz deskriptiv gerade dabei sind, uns diese schmerzhaften Fragen zu stellen. Was das für uns bedeutet, als Westdeutsche, die sehr lange in Frieden, Freiheit und Wohlstand gelebt haben. Nicht alle, nicht immer, aber im weitesten Teilen könnte man schon sagen, es ging doch wirklich sehr lange bergauf, seit Ende der 40er Jahre bis heute. Und diese Freiheit und diese Sicherheit, die waren vor allen Dingen wichtige Stützpfeiler für eine gewisse gesellschaftliche und politische Stabilität, die wir in Deutschland erfahren haben, zumindest in Westdeutschland. Und jetzt sehen wir, dass das zerbröckelt und zerbröselt und wir müssen unseren Platz in der Welt neu finden und neu definieren. Und in diesem Zusammenhang spreche ich doch mit wirklich vielen Menschen, die genau das sagen. Ja, wir müssen zum einen auch in der Lage sein, anzuerkennen, wenn Menschen ihre Meinung ändern im Laufe von 20 Jahren. Wir müssen in der Lage sein, anzuerkennen, wenn Menschen eine Gewissensentscheidung revidieren. Und wir müssen in der Lage sein, auch als Gesellschaft festzustellen, okay, diese Friedensdividende, die wir dadurch eingefahren haben, dass wir uns in bestimmte Dinge nicht eingemischt haben oder dass wir in bestimmten Verhältnissen keine Verantwortung übernommen haben, das war möglicherweise falsch, an manchen Stellen auch feige, an manchen Stellen auch nicht richtig. Aber wir können es jetzt anders machen. Und vor allen Dingen, und das ist etwas, was auch das Selbstbewusstsein dieses Landes einzahlen könnte, normativ, wir können und sollten in der Lage sein, uns selbst zu verteidigen. Wir Deutsche müssen in der Lage sein, unser Land zu verteidigen. Und wir müssen in der Lage sein, unseren Verbündeten und Nachbarn beiseite zu stehen und ihnen zu helfen. Und das sind ja Dinge, die wir in Friedenszeiten jetzt aufräumen können. Wir können ja unsere Infrastruktur verbessern, wir können unser Verhältnis und die Politik gegenüber der jüngeren Generation anders gestalten. Wir können dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft und als Mitmenschen, Bevölkerung besser zusammenwachsen und wir können uns darauf fokussieren, die richtigen Fragen zu stellen. Und irgendwann werden wir keine Zeitungsartikel mehr über den Genderstern schreiben, sondern vielleicht darüber, was es bedeutet, für dieses Land zu kämpfen und dessen Werte zu verteidigen.
Vielen Dank, Herr Anpalagan.
Vielen Dank für die Einladung.
Für den Frieden, Widerruf meiner Kriegsdienstverweigerung, so heißt das Buch, in dem Stephen Anpalagan seine Entscheidung, seine Kriegsdienstverweigerung zu widerrufen und sich zur Reserve zu melden, im Kontext aktueller sicherheitspolitischer Herausforderungen darstellt. Das Gespräch mit ihm führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.